Ich lese uns den Predigttext aus Titus 1, Verse 5 bis 9. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Als ich so das erste Mal gelesen habe, hatte ich sofort den Einfall oder das Bild wanted. Hier wird jemand gesucht. Tot oder lebendig, ja, wir hätten am liebsten lebendige Älteste, aber wir nehmen auch Tote. Nein, Quatsch. Natürlich suchen wir lebendige Älteste. Es wird hier jemand gesucht. Und wenn man den Text so sich durchliest, dann ergibt sich eine ganz klare Forderungsliste. A, er sollte Ältester, wortwörtlich Presbyter, griechisch heißt das, alter Mann sein. Weil von den alten Männern hat man nicht nur erhofft, sondern man ist davon ausgegangen, dass sie auch mit ganz viel Reife und mit Weisheit kommen. Er sollte eine Vorbildfunktion sein. Vor allen Dingen, wir bewegen uns ja hier in der orientalischen Kultur. Und da wird den älteren Männern Respekt und Ehre entgegengebracht. Er soll verheiratet sein, gläubige Kinder haben. Also hier ist die Frage nach Macht und Autorität. Wie ist er damit umgegangen? Wie geht er damit um in seiner eigenen Familie? Und dann sind da noch ein paar andere Eigenschaften, ja? Was ihn ausmachen sollte, Charaktereigenschaften. Und was ihn auszeichnen sollte in seinem Benehmen, in seinem Verhalten. Und natürlich ein Must-have, er sollte theologisches Geschick besitzen. Wieso? Das wird uns in Vers 10 und 11 erklärt. Denn da heißt es weiter: Es gibt viele Schwätzer und Verführer, die sich der Wahrheit nicht unterordnen wollen, besonders unter den bekehrten Juden. Du musst ihnen das Wort verbieten, denn durch ihre verwerflichen Lehren bringen sie ganzen Familien vom rechten Weg ab. Ja, also er braucht das theologische Geschick, damit er mit Leuten ins Gespräch kommen kann und ihnen auch beweisen kann anhand der Bibel, Leute, ihr liegt hier falsch. Oder das, was ihr macht, dient nicht dem gesunden Glauben. Und ergänzen könnten wir hier noch aus Timotheus 3, das ist so ein Nebentext, der fast dasselbe enthält wie den Text, den ich gerade eben gelesen habe. Da wird es noch ergänzt, dieser Älteste sollte kein Neubekehrter sein und er sollte auch einen guten Ruf in der Öffentlichkeit besitzen. Also er sollte auch da, also außerhalb der Gemeinde, einen guten Ruf haben. Es wird also gesucht, ein weiser, umsichtiger, älterer Mann, der in seiner Persönlichkeit reif ist und bibelfest ist. Wären da nicht ein paar Verständnisfragen beim Lesen, die ich dann so habe und vielleicht ihr auch? Mann einer Frau, haben wir gelesen. Was aber heißt das? Heißt es, dass er nicht ledig sein darf? Darf er nicht geschieden sein? Darf er nicht wieder verheiratet sein? Oder geht es, dass er nicht polygam verheiratet sein, also mit mehreren Frauen? Darf er keine Affären haben? Geht es um ein konkretes Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber? Oder geht es um ein Leben in sexueller Reinheit? Und je nach Übersetzung, das ist immer interessant, ja beim Bibelserver mal reinzugucken, werdet ihr unterschiedliche Antworten oder Deutungshinweise finden. Oder die Frage nach den treuen oder gläubigen Kindern. Was ist, wenn der Älteste kinderlos ist? Was ist, wenn er nur ein Kind hat? Weil hier steht von mehreren Kindern, ja, also im Griechischen steht da, ist das ein Plural. Müssen alle seine Kinder gläubig sein oder nur eine Mehrzahl? Was ist mit Pflege- und Adoptivkindern? Zählen sie auch? Müssen sie auch gläubig sein oder geht's auch irgendwie ohne? Was ist, wenn die Kinder noch Säuglinge oder Kleinkinder sind und man noch nicht feststellen kann, ob sie gläubig sind? Wie lange muss man da eigentlich warten, bis ich mich als Ältester anwerben kann? Was ist, wenn später Kinder vom Glauben abfallen, muss ich dann auch mein Ältestenamt an den Nagel hängen? Wie ist das? Auch da super interessant, ja, Bibelserver mal reingehen und die Vergleiche zu suchen. Und dann wird man auch feststellen, dass die Übersetzung an Christusgläubige Kinder da gar nicht drin steht. Sondern es geht vielmehr um vertrauensvolle Kinder, also um treue Kinder. Die, die richtig erzogen würden, die einen lieben Vater haben, aber der auch weiß, weise sie zurechtzuweisen und sie in gute Bahnen zu lenken. Es geht hier nicht um gläubige Kinder an Christus in unserem Sinne. Und dann stellt sich mich auch noch die dritte Frage, suchen wir denn heute wirklich noch einen Aufseher? Ein Episkopos, griechisch für Bischof oder besser übersetzt für Hüter, Wächter? Suchen wir einen Ermahner, einen Überführer? Haben wir denn eigentlich noch mit Ehelehren zu tun? Sind wir denn immer noch umgeben von verwerflichen Lehren? Und was ist übrigens eine gesunde Lehre? Und wann fängt die Irrlehre an? So wie ich die Bibel lese und verstehe oder so wie du die Bibel liest oder verstehst? Geht es um Irrlehre oder geht es um Erkenntnisfragen? Das ist ja spannend, oder? Und all diese Fragen kommen einem beim Lesen solch einen Textes. Aber ich glaube, es ist wichtig für einen Ältesten, für einen Gemeindeleiter, zumindest ein Unterscheidungsvermögen zu haben oder ein Gespür, worüber reden wir? Geht es hier wirklich, wenn wir um bestimmte Themen reden, über Irrlehre oder geht es eher um Erkenntnisfragen? Und um diese dürfen wir ja gemeinsam ringen, streiten und zu unterschiedlichen Sichtweisen auch kommen. Warum also diese Beschreibung? Warum will Paulus, dass Timotheus nach diesen Leuten in Kreta sucht? Das wird uns beantwortet in Timotheus 2, im Kapitel 2. Da gehen so bestimmte Aussagen an die älteren Frauen, an die älteren Männer, an die jungen Männer, an die jungen Frauen und an die Knechte von damals. Und dann wird das immer endend mit damit. Und das ist super interessant. Hört mal hin, was da heißt. Damit. 2,4. Damit sie andere zu einem besonnenen Leben anleiten. Und wünschen wir uns das nicht auch von einer Gemeindeleitung, von einem Ältesten? Damit in der Gesellschaft die Botschaft Gottes nicht schlecht gemacht werden kann. 2,5 war das. Oder 2,8. Damit einer, der sich gegen uns aufstellt, nichts Schlechtes gegen uns vorbringen kann. 2,8. 2,10. So, dass sie durch ihr Verhalten die Schönheit der Lehre unseres Retters und Gottes unter Beweis stellen. All diese damit haben ja irgendwie auch mit dir und mit mir zu tun. Nicht nur mit einem Ältesten. Ich setze voraus, dass auch wir solche Menschen sein wollen. Menschen, die wahrhaftig in Christus wandeln. Nicht nur forniert, sondern echtes Holz sind. Wenn man also sich diesen Bibeltext anguckt, dann kann man ja zwei verschiedene Lesearten da drin sehen, ja? Weil wir müssen ja auch immer fragen, wen suchen wir denn heute? Und es gibt zwei verschiedene Logiken, wie du den Bibeltext angucken kannst. Einmal mit der GPS-Logik, ja, mit dem Wortlaut verstanden heißt das, oder wortwörtlich. Dann haben wir nämlich ein Problem. Wenn wir das wörtwörtlich nehmen, wie es da steht, haben wir nur noch einen Ältesten in unserer Gemeinde, der das Alter auch erreicht hat. Bei dreien, ja, aber da müsste man fragen, ob sie sich als alt empfinden und wir sie als alt empfinden. Und drei weitere würden da einfach ausfallen. A, weil sie nicht Mann sind oder noch keine Kinder haben. Oder man geht mit einer anderen Logik da dran, und zwar mit der Kompasslogik. Ja, wir fragen also nach der Richtung, nach der literarischen Absicht des Schreibers. Was wollte er? Was hat er beabsichtigt? Und danach machen wir den Sprung, nicht den Sprung, sondern gehen wir den Weg der Kontextualisierung. Damals und heute. Also, wer wird hier gesucht? Wen suchen wir? Hier wird gesucht eine vertrauensvolle und respektierte Person, die ihre gegebene Autorität, Macht, Verantwortung, wo auch immer, nicht missbraucht, sondern vorbildlich für alle anderen vorlebt. Eine Person, die in allem einen guten Ruf genießt und die ein theologisches, biblisches Verständnis mit sich bringt. Dazu muss man in unserer Kultur nicht Mann sein, auch nicht alt sein und auch nicht mit vielen Kindern gesegnet sein. Und sie müssen auch nicht alle wiedergeborene Kinder sein. Zusammenfassend, wenn man alles betrachtet, wird in dem Bibeltext und auch heute noch eine Person gesucht, die integer ist. Was ist das? Bedeutet möglichst große Übereinstimmung zwischen den Idealen und Werten in der eigentlichen Lebenspraxis. Möglichst große Übereinstimmung zwischen den Idealen und den biblischen Werten und der eigenen Lebenspraxis. Das ist eine Person, die integer ist. Gesucht wird eine emotional reife bzw. gesunde bzw. weise Persönlichkeit, die verantwortungsbewusst ihr Christsein lebt und vorlebt. Und wie eine gesunde, reife Persönlichkeit aussieht und was sie ausmacht, lässt sich am besten feststellen, wenn man sich anguckt, wie sie nicht aussehen sollte. Und dazu einen kurzen Blick in die Psychologie. Es geht um ein paar Persönlichkeitsstörungen, die ich euch vorstellen möchte. Da gibt es die paranoide Persönlichkeitsstörung und die hat verschiedene Merkmale. Und interessant, wenn ihr die Verbindung zu dem Bibeltext hinbekommt, dann gehen euch ein paar Lichter auf. Also paranoide Persönlichkeitsstörung, Merkmale, sehr misstrauisch, eifersüchtig, besonders leicht kränkbar und streitsüchtig. Optimale Besetzung für den Ältestenkreis, oder nicht? Oder nehmen wir da die schizoide Persönlichkeitsstörung, Einzelgängertum, verdeckte Wünsche nach Anerkennung. Teamwork ist nicht so meins. Kommt im Elsenkreis immer gut an. Oder emotionale, instabile Persönlichkeitsstörung. Neigung zu unkontrollierten Wut- und Gewaltausbrüchen. Ach, das haben wir doch gerade eben gehört, oder nicht? Oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Sehr starker Drang, immer im Mittelpunkt zu stehen. Verminderte Kritikfähigkeit. Nee, das kannst du mir so nicht sagen. Kommt auch immer ganz gut an, oder? Oder nehmen wir da die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Herzloses, unbeteiligt fehlendes Mitgefühl. Eiskalt sein. Fehlendes Schuldbewusstsein. Die anderen sind schuld. Ich? Ich habe eine reine Weiße. Nach außen teilweise, aber oft auch charmant, ein Wolf im Schafpelz, eventuell sogar ein Alkoholproblem zu haben. Und siehe da, kommt das auch irgendwie bekannt vor aus dem Text. Oder nehmen wir da die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, Übergenauigkeit, Pendeterie, vom starken Zweifel geplagt, Übervorsichtigkeit. Also eine Person, die keine Entscheidungen treffen kann. Ah, ich weiß auch nicht, ich kann dir nicht ganz klar sagen. Ja, man kann es so oder so sehen. Ja, vielleicht am besten fragst du da jemand anderen oder Dr. Google. Wow, das hilft bestimmt weiter. Oder nehmen wir noch eine passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung. Neigung zu dauerhaften Groll, starken Selbstbezogenheit, großem Misstrauen und sehr distanziert. Auch mit solchen Personen umgibt man sich sehr, sehr gerne in der Öffentlichkeit oder in der Gemeinde. Natürlich nicht. Ja, und hier merken wir, Paulus verweist hier, hey, suche jemanden, der einfach eine reife Persönlichkeit ist. Es kommt also nicht nur darauf an, dass du biblisch-theologische Skills mitbringst, sondern um Integrität, gesunde, reife Persönlichkeit, mit Weisheit gesegnet. Gesucht wird eine Person, die mit sich, seiner Umwelt und mit seinem Gott im Reinen ist, die gelernt hat, sich selbst zu leiten und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Eine reife Person, die sich selbst kennt und weiß, wie sie auf andere wirkt. Dazu muss man nicht erst alt werden und auch nicht erst heiraten oder Kinder bekommen. Übrigens, Reife und Mündigkeit zeichnen sich in jeder Gesellschaft und in jeder Kultur dadurch aus, dass man mit zunehmendem Alter, und jetzt kommt's, zunehmend Verantwortung übernimmt. Für sich und für andere. Dazu braucht es nicht erst eine Platte auf dem Kopf oder ein graues Haar. In manchen Fällen lässt sich sogar der Gegenteil beobachten. Wir nennen es dann kindliches Verhalten. Weil von Kindern erwarten wir bestimmte reife Mündigkeit noch nicht. Aber bei erwachsenen Menschen setzen wir diese voraus. Nicht umsonst spricht die Bibel an etlichen Stellen, seid nicht mehr Unmündige, sondern reife, weise Personen. Wachset in der Liebe oder wachset in der Gnade oder wachset zu Christus hin. Es ist unsere Berufung, zuzunehmen an Reife, zuzunehmen an Weisheit. Wenn ich also an einen Ältesten oder besser übertragen an eine Gemeindeleitungswahl denke, wo wir einen Gemeindeleiter, Gemeindeleiterin suchen, dann glaube ich, ist es wichtig, dass diese Person noch Folgendes auf dem Herzen hat, zu dem, was wir auch gerade eben schon gelesen haben, nämlich ein Herzschlag für Gemeindeentwicklung. Ein Herzschlag für Gemeindeentwicklung und das in die Zukunft gewandt, nicht in die Vergangenheit, wie wir es auch gerade eben gehört haben. Ja, früher war alles besser. Stimmt nicht. Auch früher gab es Probleme und in der Zukunft wird es auch Probleme geben. Wichtig ist auch, dass solch eine Person an Gesamtgemeinde denken kann und für Gesamtgemeinde denken kann. Nicht nur sein Lieblingsthema mitbringt. Und dabei ist auch Sachlichkeit gefragt. Ja, bei der Sache zu bleiben. Nicht emotional werden bei jedem kleinen Punkt, den man unterschiedlich betrachten kann. Man muss im Team arbeiten können. Teamwork mitbringen. Und nicht irgendwie Einzelgängertum. Und dann natürlich braucht es eine Person, die Mehrheitsentscheidungen mittragen kann. Die aber auch fähig ist, um Entscheidungen zu ringen und auch Entscheidungen treffen zu können. Und es braucht eine gewisse liebesromantische Beziehung zu Sitzungen. Und ich meine wortwörtlich Sitzungen, weil man sitzt oft ganz lange. Ja, ich meine aber natürlich, es geht um zuhören, mitreden, argumentieren, auf den Geist Gottes hören. All das muss eingebracht werden, damit der älteste Kreis vom Gottes Geist durch die Ältesten auch geleitet wird. Und entschuldigt, wenn ich das sage oder vielleicht euch sogar zu nahe trete, aber wenn man das alles betrachtet, was wir gerade eben aufgelistet haben, dann merkt man, dass nicht jede Person für diesen Dienst geeignet ist. Was aber nicht heißt, dass man nicht das Potenzial in sich trägt, eines Tages diesen Dienst zu übernehmen. Denn Integrität, Reife, Mündigkeit lässt sich trainieren, erlernen. An Weisheit kann man zunehmen. Und auch du kannst es. Wie wird man aber eine geistlich reife Person? Und wir suchen hier nach einer. Ich hoffe, in diesem Raum ist für alle klar und deutlich, dass es dafür kein Gen gibt. Also es gibt keine Automatismen des Reifens. Ich möchte euch etwas vorstellen, wo ich glaube, dass es ein sehr, sehr gutes, einen guten Überblick gibt, wie Menschen zu Reife gelangen können. Ich möchte euch nämlich das Johari-Fenster vorstellen. Einige werden es kennen, andere vielleicht noch nicht. Das ist das Johari-Fenster. Ja, das ist wurde entwickelt von Josef Luft und Harry Ingham. 1955 waren zwei Sozialpädagogen. Und ihr seht, es gibt eine Selbstwahrnehmung und es gibt eine Fremdwahrnehmung. Und dann gibt es zwei Seiten, die Bekannte und die Unbekannte. Und da gibt es dieses Öffentliche, ja, für mich bekannt und für andere. Da, wo ich mich halt bewege, ob ich jetzt hier auf der Kanzel stehe, ob ich jetzt woanders bin, beim Arzt, in der Schule, auf der Arbeitsstelle, da bin ich überall die öffentliche Person, wo jeder mich sieht und weiß, ach, so ist der Waldemar, so verhält er sich, so denkt er da und darüber und so weiter. Und dann gibt es aber noch die private Person. Ja, das, was nicht jeder von mir weiß, sondern nur ich, wo so meine geheimsten Wünsche in mir drin sind, meine Gier oder irgendwelche anderen Sachen, die ich nicht preisgebe, weil ich sie nicht preisgeben will oder weil ich sie nicht preisgeben kann, weil ich nicht sprachfähig genug bin. Etwas, wo ich halt, ne, mich verstecken kann und ihr alle im Dunkeln bleibt und sagt sich, ich merke vielleicht, da ist was noch mehr, aber ich weiß es nicht. Aber dann gibt's ja auch noch diesen blinden Fleck, ja, wo ich, wenn ich mich verhalte und unterwegs bin in der Öffentlichkeit, wo auch immer ich unterwegs bin, da seht ihr alle etwas in mir, aber ich sehe das nicht. Ich habe da gar kein Gespür für. Alle anderen sehen diese Verhaltensweisen, diese Merkmale, aber ich nehme sie nicht wahr, ihr dagegen nehmt sie wahr. Und dann gibt es noch das Unbekannte. Ja, das ist so das unenthüllte Terrain. Alles, was irgendwie möglich vielleicht ist, aber auch nicht. Ja, das Potenzial, das da schlummert, aber ich davon nichts weiß, du davon nichts weißt. Wie reife ich denn jetzt, und das ist jetzt der Schlüssel, meine öffentliche Person kann nämlich wachsen. Wie wächst sie denn? Ganz einfach. Durch Feedback, da wo ich einen blinden Fleck habe, brauche ich dich. Brauchst du mich, damit du hier geistlich zunimmst. Reifen durch Feedback. Mancher Mensch glaubt, wenn er zu mir oder zu anderen Menschen kommt und nach der Predigt ein Feedback gibt namens "Hast du gut gemacht?", glaubt, er hat ein gutes Feedback gegeben. Ich korrigiere. Das ist eine Beurteilung. Es ist kein Feedback. Hast du gut gemacht, hast du schlecht gemacht, ist eine Beurteilung. Was ein Feedback ist, ist eher: Danke, du hast heute klar und deutlich gesprochen. Dann weiß ich fürs nächste Mal, ich muss darauf achten, klar und deutlich zu sprechen. Oder: Ich würde mir wünschen, dass du in deiner Predigt öfters und mehr Beispiele benutzt. Dann weiß ich, aha, Menschen wollen mehr Beispiele aus meinem Leben oder was auch immer hören. Oder dieses Feedback kann ich ja auch eine Person weitergeben in seiner Persönlichkeit. Du darfst ruhig mutiger sein. Ich finde, du machst es toll, du hast es super toll gestaltet. Und ich würde mir wünschen, dass du das öfters machst. Das ist Feedback. Um ein Feedback zu bekommen, musst du nur den Mut haben, jemanden zu fragen, wenn keiner auf dich zukommt. Du, was siehst du eigentlich in mir, wenn du mich beobachtest und siehst? Und ich glaube gar nicht, da gehen einem Lichter auf. Aber man kann auch reifen durch Selbstpreisgabe. Nicht hinterm Zaun zu halten, wie man sich selbst empfindet, wie traumatisch und wie schön die Kindheit war, welche Herausforderung gerade die Ehe ist, dass man ein Problem mit dem Alkohol hat oder mit der Pornografie oder geizig ist oder gerne ablästert. Erst wenn ich hinterm Zaun komme und mich oute, kann ich Fortschritte machen und beginnen, mündiger zu werden, zu reifen. Lässt sich sehr, sehr gut in Kleingruppen, in Coach-Mentoring-Beziehungen oder in Seelsorgegesprächen praktizieren. Und dann haben wir da noch das Reifen durch Erforschen. Auch da helfen Seelsorgegespräche, Mentoring, Coaching-Gespräche, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Bücher zu guten Freunden zu machen, ich meine nicht irgendwelche Romane, sondern ich meine Sachbücher, die um Person und Persönlichkeit geht. Sprachfähig zu werden, etwas zu benennen, was vorher nur irgendwie so schwammig und eher so ein Gefühl ist. Auf Entdeckungsreise zu gehen. Warum bin ich so, wie ich bin? Welche Potenziale schlummern noch in mir? Sich durch andere herausfordern lassen und mal was ausprobieren. Schlicht seine eigene Komfortzone mal zu verlassen. Ich bin nun mal, wie ich bin, ist keine Erklärung für irgendetwas in deinem Leben. Auch wenn du es vielleicht schon gebraucht hast, ich habe es an ganz vielen Stellen, ja, aber es ist keine Erklärung für irgendetwas in meinem Leben. Es ist maximal einer der billigsten Ausreden für eine unmündige, für eine unweise Person. Und mit unmündigen Personen kenne ich mich aus. Ich habe gerade eben 3 in meinem Haus, 3 Kinder im Alter von 3 bis 9 Jahren. Und ihre Unmündigkeit zeigt sich auf vielerlei Art und Weisen, wo sie besser wissen als ich, wo sie eher lieber die Erziehung übernehmen würden, ja, du hast hier nicht das Sagen und so weiter. Aber ich höre auch öfters von denen das Wort, ich kann das nicht. Schon mal gesprochen? Hast du es denn auch schon ausprobiert? Nein, ich kann das nicht. Da haben wir es wieder mit der Fremd- und mit der Selbstwahrnehmung. Was ist deine Ausrede? Was kannst du nicht? Und wo sehen dich andere? Was trauen dir andere zu? Prüfe, ob Gott dich nicht schon längst herausfordert, du aber immer noch in deiner Komfortzone sitzt. Gott segne dich beim Nachspüren dieser Fragen. Amen.